Es ist erstmal wunderbar, dass der Raum so voll ist. Und ich glaube, auch unsere Vorredner-Duo hat schon sehr viel vorweggenommen von dem, was wir uns hier auf die Fahne geschrieben haben. Das ist der Jan, ich heiße Martin und wir kommen von der TU Dresden und haben genau, wir haben das auch im TU-Design gemacht, weil wir nichts anderes zur Hand hatten. Ist aber kein Arbeitsauftrag. Das ist hier freie Wille und ganz viel Überzeugung und Hobby. Ich mach mal hier noch kurz das Dings weg. Genau. Wir haben jetzt HPC-Dokumentation mit Open-Source-Software im HPC-Kontext. Ich würde erst mal einführen, was HPC-Kontext hier heißt. Klärt sich gleich. Dann gehen wir darauf ein, was wir vorher an Dokumentation hatten für dieses HPC und was die Ziele und die Motivation war, das irgendwie neu zu gestalten und was wir uns dabei an Anforderungen gestellt haben, welche Lösung wir tatsächlich dann im Endeffekt gefunden haben und wie die Umsetzung funktioniert. Jan, der liebt Regeln und der hat auch die entsprechenden Checks implementiert. Der wird euch dazu ganz viel und ausführlich erzählen. Was das hier nicht ist, achso, und wir schließen mit einem Ausblick. Da gibt es ein paar Herausforderungen und eine Einladung, weil wir sind erstmal total froh, dass wir hier ein Forum gefunden haben, wo wir das präsentieren dürfen. Und dass der Raum voll ist, das ist ja wunderbar. Was das nicht ist, ist keine Produktschulung für Make-Docs oder sowas, ja. Also wir sagen, das ist einfach, benutzt es gerne. Aber die Message ist am Ende des Tages eigentlich eine andere. Wenn Fragen sind, gerne zwischendurch fragen. Vermutlich werde ich dann sagen, ja, da kommen wir gleich noch zu. Oder das ist jetzt irgendwie, it depends. Und dann können wir das in der Diskussion hinterher machen. Aber traut euch trotzdem zu fragen. Gut, also HPC steht für High Performance Computing oder Super Computing oder Hochleistungsrechnen. Wir haben an der TU Dresden ja eine inzwischen 20-jährige Historie im Hochleistungsrechnen. Und wir haben ein eigenes Gebäude dafür. Der Maschinenraum, so heißt dieser ja, große Saal, wo die Kisten drinnen stehen, sieht ungefähr so aus. Er hat also grüne Wände mit Gitter, ein paar Neonröhren, relativ tragfähigen Boden. Und dann stehen da ganz viele schwarze Schränke drinnen. Das vordere System, was hier steht, das nennt sich Capella. Das kommt witzigerweise auch von der Macware aus Chemnitz. Ist ein GPU-System mit über 600 NVIDIA H100-Karten drinnen. Dahinter ist hier zu erkennen ein CPU-Only-System, das nennt sich Barnard. Auf der rechten Seite steht einer der größten Housing-Kunden vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und dann gibt es hier noch weitere Racks dahinter, die zu anderen Clustern gehören. Ja, also ist relativ heterogen, was da an Hardware steht, vom Alter her und auch von der Spezialisierung her. Das verstehen wir unter HPC erstmal. Wie kommen wir jetzt dazu, über schwarze Kästen zu reden und Dokumentation? Naja, wir müssen das Zeug halt, oder wir dürfen das Zeug betreiben. Und wenn wir jetzt über HPC und Dokumentation reden, dann gebe ich hier ganz kurz so eine Mindmap, die so ein bisschen die Vielfältigkeit zeigt, mit dem Hintergrund, weil diese Vielfältigkeit müssen wir auch dokumentieren. Also wir haben zum Beispiel ein Cluster, das nennt sich Romeo, wir haben ein Cluster, das nennt sich Barnard, Capella, Alpha Centauri, ein Julia-Cluster und am Ende des Jahres lacht schon DNEP für uns. Dann ist so die Frage, ja, wie benutzt man Software, wie kompiliert man Software, ist meine Software, die ich gerne benutzen möchte als Wissenschaftler, ist sie schon da, muss ich mich da kümmern oder so? Was sind überhaupt Module, welche Compiler stellt ihr zur Verfügung, wie sieht es irgendwie mit Tool-Unterstützung aus, Performance-Analyse, pipapo? Wie komme ich überhaupt an Rechenzeit bei euch? Kann da jeder herkommen? Wie sieht so ein Antragssystem aus? Wie kriege ich dann am Ende des Tages Zugriff? Es gibt sowas wie Remote Desktop Sessions. Man kann sich aber auch per SSH ganz einfach connecten. Und dann ist so ein bisschen die Frage, naja, wie formuliere ich da überhaupt eine Anforderung zum Rechnen? Also wir nennen das Job. Das kann eine Simulation sein, das kann ein Experiment sein, das kann sonst was sein. Und das Cluster hat meistens weniger physikalische Ressourcen als Leute, die irgendwas rechnen wollen. Also müssen wir das irgendwie schedulen. Das macht das Batch-System und der Scheduler dahinter. Da gibt es dann irgendwelche Partitionen und irgendwelche Limits. Also man kann da nicht einen Job für 100 Tage reinstellen. Wird wahrscheinlich nicht durchgehen. Und es wird auch nicht ein Job die ganzen Ressourcen eines Clusters belegen können, ja, oder anfragen können. Und dann war man noch lange nicht bei, wo mache ich überhaupt meine Files hin, wie ist das mit der Archivierung bei euch, wie kommen meine Files zu den Clustern, wie kommen die dann wieder raus, meine Resultate. Einfach nur so, dass ich euch jetzt ein bisschen verwirrt habe und dann ziehen wir das gleich alles wieder glatt. Der Auftrag von der Betriebsmannschaft an der TU Dresden, die das HPC betreut, ist halt, wir haben einen Versorgungsauftrag. Ja? Wir haben einen Versorgungsauftrag für die Wissenschaftlerin an der TU Dresden, das nennt sich Tier 3, in Sachsen und im gesamten Bundesgebiet seit ein paar Jahren. Und wir sehen sowas wie Größenordnung 2000 Leute, die darauf tendenziell jederzeit zugreifen können. Wir haben sowas wie 400 aktive Nutzer auf dem Barnard-System, hatte ich euch gezeigt, pro Monat. Das sind also wirklich Leute, die sich jeden Monat einloggen und da was machen drauf. Das sind nicht jeden Monat dieselben 400 Leute. Das wechselt, je nachdem, ob die mal was vorbereiten müssen und dann ein Paper schreiben oder ob die mal tatsächlich was rechnen. Auf Capella ist es irgendwie so Größenordnung 200, 300 Leute. Also es sind sehr unterschiedliche Nutzerschaften, die da unterwegs sind. Und es ist auch eine wahnsinnig heterogene Nutzerschaft im Sinne von der Erfahrung. Ja, also da sind Seniorwissenschaftler, die schon 30 Jahre HPC machen. Denen muss man eigentlich nicht mehr viel erzählen. Da muss man bloß aufpassen, dass das System nicht fälschlicherweise zu ihren Gunsten nutzen. Und auf der anderen Seite sind da aber auch sehr viele Studierende von IT-fremden Wissenschaften drauf. Ja? Da muss man ein bisschen mehr in die Hand nehmen und auch ein bisschen mehr Guidance geben, dass die ja, das als Werkzeug verstehen und nicht als Hürde hin zu Wissensgenerierung. Genau, HPC ist im Prinzip eigentlich jetzt seit mehreren Jahren schon ein Standardwerkzeug im Wissenschafts- oder im Tooling-Kasten von Wissenschaftlerinnen. Ja, also da kommt kaum noch ein Wissenschaftler drumherum, weil die Experimente, Simulationen, die sind einfach so groß, die passen üblicherweise nicht mehr in den Desktop rein. Oder die Datenmenge ist halt gigantisch, dass man die auf ein großes paralleles Filesystem auslagern muss oder möchte. Unsere erste und oberste Prämisse ist dann, einen sicheren und stabilen Betrieb mit einer wahnsinnig hohen Verfügbarkeit zu gewährleisten. Genau. Die Aufgaben, die aus diesen oder die daraus resultieren, ist also sowas wie, üblicherweise machen wir die Ausschreibung und die Beschaffung für das nächste System. Ich hatte gesagt, Ende dieses Jahres wird schon das nächste installiert. Das hat natürlich immer eine Vorlaufzeit mit einer Ausschreibung, einer Marktsondierung und dann auch einem Beschaffungsprozess. Wir administrieren die Kisten, Softwareinstallationen, Updates, bliblablub. Monitoring, Alerting gehört dazu, sonst kann man keine hohe Verfügbarkeit garantieren oder gewährleisten. Wenn man nicht weiß, wo es brennt, kann man nicht löschen oder vorher aktiv reagieren. Wir designen und implementieren und betreiben dann auch die entsprechenden Services rund um dieses HPC-Cluster oder Cluster drumherum. Und wir geben auch ganz viel Nutzer und Support inklusive Beratung. Ja, also Nutzer kommen an und sagen, hey, ich würde das gerne machen, wie funktioniert das bei euch? Oder ich bin in diesen und diesen Fehler gerannt. Was wir auch machen, ist, wir geben quasi Schulung. Es gibt eine ganz einfache Einführungsveranstaltung zweimal im Jahr, wo man den Leuten quasi so ein Onboarding gibt, ja, wie die Cluster zu bedienen sind aus unserer Sicht. Und das wichtigste Werkzeug aus meiner Sicht, und das ist eigentlich auch, warum wir heute hier stehen und was uns so motiviert, ist eigentlich die Dokumentation. Ja. Das ist also auch in unserem Selbstverständnis eine ganz klare Aufgabe. Ja, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum eigentlich Dokumentation? Ihr macht bestimmt einen Haufen Dabs auf und das ist total spannend. Und sicherlich ist die Doku das ist das, was keiner eigentlich gerne macht. Also ich weiß nicht, das Bild zeigt das vielleicht ganz gut. Ja? Wenn man als HPC-Admin oder als DevOps irgendwas anders machen kann als Doku, dann macht man eigentlich irgendwas anderes. So ist der Eindruck meistens. Und ganz oft hört man auch, wenn man über Doku redet, das nervt und ja, das mache ich halt, wenn ich mit der Implementierung fertig bin. Aber meistens ist ja dann schon der nächste Task da. Oder ja, was ich auch schon gehört habe, ist sowas wie, wer dokumentiert, macht sich entbehrlich. Und ich habe da auch nochmal meinen Eindruck von Dokumentation, als ich vor 5 Jahren zu diesem Team dazugekommen bin, war, ich habe was gefragt, dann hieß es ganz oft, naja, das steht doch im Admin-Wiki. Dann habe ich ins Admin-Wiki geguckt und dann habe ich mir den Kopf gekratzt. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Also was die Vorredner jetzt quasi schon gesagt haben, da fehlen dann halt Quellen, da wird nichts erklärt, das wird da einfach reingerotzt und dann lebt und stirbt das da, bis der nächste kommt. So habe ich Doku empfunden und so war im Prinzip auch die Nutzerdoku, die wir dann 2020, ja, oder als ich dazugekommen bin, 2020 erlebt habe. Also, Nutzerdoku im HPC-Betrieb, um das nochmal kurz zusammenzufassen, ist es unsere Aufgabe im HPC-Betrieb, für die ganzen Wissenschaftler, die aus sehr vielen unterschiedlichen Richtungen da drauf gucken, eine aktuelle, eine korrekte und eine umfassende Dokumentation für die Nutzerinnen zur Verfügung zu stellen. Eine gute Dokumentation ist im Prinzip eine Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, man kann dann sagen, hier Nutzer, lies erstmal und dann können wir noch mal reden. Und das reduziert so den Betreuungsaufwand, den man in dieser heterogenen Nutzerschaft hat, enorm. Und am Ende des Tages auch das Admin-Team. Da sind Experten dabei, die wissen aber auch zu jedem Thema nicht alles. Das heißt, auch wir nehmen diese Dokumentation im Prinzip ganz gerne an. Wer jetzt nicht weiß, über welche Doku ich rede, der kann kurz den QR-Code scannen und kann sich dann den Rest des Vortrags ablenken. Genau. 2, 1 und weiter. Das ist ein Screenshot. Wer das so mal nachgucken will, der kann im Webarchive nachgucken. So sah das früher mal aus. Ne? Also das ist irgendwie so ein FOSS-Wiki gewesen auf Version 1.19 mit Release-Datum 2013. Wie man das bis 2020 auf dem Stand fahren konnte, ist mir unklar. Es war in die TU-Seiten eingegossen. Das heißt, das ist hier der Startpunkt gewesen mit irgendeiner Inhaltsverzeichnis. Und wenn man denkt, das hier ist das Inhaltsverzeichnis vom Compendium, von der Nutzerdokumentation, da ist man falsch gewickelt, da landet man auf irgendwelchen TU-Seiten. Also das ist irgendwie schon mal so ein misleading Punkt, würde ich sagen. Und genauso hier hat man irgendwie so Überschriften oder eine Struktur, wo irgendwie ganz viele Buzzwords irgendwie in einer Zeile stehen. Manches ist irgendwie fetter als anderes, manches ist zusammengeschrieben. Das sieht irgendwie ganz, ganz wild aus. Und so stellte sich das dann auch inhaltlich dar. Ein großer Kritikpunkt an der Struktur, die wir damals hatten, wir hatten nur extra Logins für die Admins und auch nur die Admins haben in diese Dokumentation beigetragen. Das heißt, man hat auch dann halt nur die entsprechenden Gedanken des jeweiligen Fachadministrators für das jeweilige Thema gelesen. Und es gab keinen Review-Prozess, so wie wir das gerade gelernt haben, wie das eigentlich sein sollte. Und es gab auch keine Prozesse, also im Sinne einer Korrektur oder Verbesserung aus Nutzersicht war auch ganz schwierig. Die haben dann vielleicht mal ein Ticket geschrieben, aber ein Ticket schreiben heißt auch, ich sag dir halt, was ich denke, was da besser sein könnte. Und dann kommt aus dem Ticketsystem zurück, hier, danke, wir haben ein Ticket bekommen. Vielleicht kommt dann was, aber das motiviert einen nach dem dritten Mal nicht mehr. Und wie gesagt, es fehlte so ein Review-Prozess. Daraus haben sich dann inhaltliche Schwächen ergeben. Also, ich hatte schon gesagt, das ist das Admin sich geschrieben. Und das war wenig ansprechend für die Nutzer oftmals geschrieben. Informationen waren verteilt über die gesamten Seiten. Wenn man Glück hatte, wurde es verlinkt. Wenn man Glück hatte, wurde es verschiedentlich verlinkt auf verschiedene Seiten, wo man den Inhalt finden sollte, den man sucht. Und dann hat man aber widersprüchliche Informationen bekommen. Und dann konnte man raten, was jetzt richtig sei. Und der Detailgrad, den man dann beschrieben bekommen hat, der war halt sehr unterschiedlich. Von vage bis ins letzte Körnchen. So, und so ein Wiki-System, ich weiß nicht, wer sowas schon mal betreut hat, aus meiner Sicht ist das schwierig zu warten. Alleine die toten Verweise daraus zu bekommen, weiß ich nicht, wie man das macht. So, also der alte Stand, oben sind die Männer in Schwarz, das HPC-Administrator-Team. In der Mitte ist diese Nutzerdokumentation, wir nennen die Compendium. Und unten sind die verschiedenen Nutzer, also die Anwender am Ende des Tages, die auf den Cluster was rechnen oder die Fachberater oder tatsächlich ist vielleicht hier auch ein Admin dabei, der das mal liest. Beitragen tun aber im Prinzip bloß die Männer in Schwarz. Und das ist und dann auch nicht alle, weil Dokumentation ist ja lästig und da macht man lieber was anderes. Das Ziel war gewesen, wir schaffen irgendwie eine Motivation und auch die technische Möglichkeit, Voraussetzung, dass alle, die auf diese Dokumentation gucken, auch beitragen können. Ja, nicht müssen, aber können. Und es muss einfach sein. Das war eine der ganz großen Zielstellungen, die wir verfolgt haben, als wir das neu aufgebaut haben. Wir wollten eine inhaltliche Neustrukturierung haben für die HPC-Systeme, die wir betreiben, die wir zur Verfügung stellen, mit den entsprechenden Services, die wir zur Verfügung stellen. Wir haben einen Anspruch gehabt, dass das aktuell ist und auch aktuell bleibt, weil es halt wartbar ist. Wir wollten, dass der Inhalt korrekt ist und auch, dass der korrekt bleiben kann, wenn man den entsprechend mit geringem Aufwand wartet. Wir wollten eine hohe Konsistenz haben, also nicht das eine Mal heißt das Apfel und das andere Mal heißt das Birne, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich eine Pflaume. Wir wollten das bewusst aus Nutzerperspektive schreiben oder strukturieren, dass also die Nutzer dass die Struktur der Nutzerdokumentation auch der Lebenserfahrung auf den Clustern entspricht. Ja, also wir fangen nicht an mit irgendwie ausrangierten Clustern und gehen dann zum Neuesten rüber, sondern tatsächlich, wie komme ich aufs Cluster, wie kommen meine Daten dahin? Das sind so die ersten Punkte, die üblicherweise auch der Nutzererfahrung entsprechen. Wir haben uns auf eine direkte Anrede geeinigt. Das heißt, wir sprechen direkt mit unseren Nutzern und vermeiden das passiv. Wir haben uns auf eine Menge von Begriffen geeinigt, die wir benutzen wollen und wo wir auch dann ein paar Schreibweisen haben, die wir nicht benutzen wollen. Und das Ziel war gewesen, die Motivation zum Beitragen zu steigern von allen Seiten, wie gesagt. Mit dem großen Ziel, dass uns das Leben als Administratoren leichter gemacht wird, weil wir weniger Anfragen haben, wie funktioniert was, sondern die Nutzer mögen eigentlich die neue Dokumentation und kommen damit weitestgehend selbst zurecht. Genau, und auch für die Admins ist es am Ende des Tages Hilfe zur Selbsthilfe. Ein einfaches Beitragen gelingt eigentlich genau dann, wenn das super simpel ist. Also die Syntax von Wiki-Systemen kennt ihr bestimmt alle. Da gibt es so, manchmal sind die Überschriften-Level irgendwie mit Gleichheitszeichen gemacht und 6 Gleichheitszeichen sind Level 1 Überschrift. Also keine Ahnung, aus welcher Hölle das kommt. Und am besten ist das eigentlich im Rohformat halbwegs lesbar. Ein bisschen Auszeichnung ist drin, aber man kann es im Rohformat lesen und wenn es gerendert ist, dann ist es alles schick. Also man braucht irgendwie eine gewisse Mächtigkeit, aber keine Übermächtigkeit und es muss gut lesbar sein. Wir hätten gerne eine Revisionskontrolle auf Git, das brauche ich glaube ich nicht erklären. Und wenn man Regeln hat, dann braucht man auch entsprechende Checks oder Tests, um diese Regeln umzusetzen, ansonsten funktioniert es ja nicht. Dann machen alle, was sie wollen. Und wir wollten auf jeden Fall eine Open-Source-Software oder Open-Source-Software aneinander stecken, dass wir gegebenenfalls es selber erweitern können und auf jeden Fall keinen Vendor-Login haben, wie das bei Atlassian Confluence oder so ein Tools ist. Genau. Und ich hatte es jetzt schon mehrfach gesagt, ich wiederhole es nochmal, mit dem Ziel, dass Nutzende und Admins gleichermaßen beitragen können. Also wir wollen keine extra Logins, das muss irgendwie anders funktionieren, die Autorisierung. Ja, wir hätten das nächste Wiki-System wählen können, da gibt es ja nun einige. FossWiki, DokuWiki, MediaWiki, XWiki. Aus meiner Sicht sind die alle gleich. Ja, gibt es bestimmt Differenzierungen und ich tue denen da völlig Unrecht. Wir hätten irgendwelche Enterprise-Software nehmen können, das hätte uns auch fast gedroht mit Atlassian Confluence. Und dann kam irgendwie sowas auf wie statische Seitengeneratoren. Und das klang irgendwie spannend, das klang neu. Gucken wir uns das mal an. Wir haben natürlich auch eine Marktanalyse gemacht, wie das andere machen. Und ja, die größeren HPC-Center, die stehen halt immer noch in den USA. Wir haben uns dann die Dokus dort angeguckt und die hat uns tatsächlich ganz gut angesprochen. Irgendwie so dreispaltiges Layout, oben eine relativ prominente Suche. Hier ist die Struktur oder die Table of Content von der Seite, auf der man gerade ist. Hier ist die Overall-Struktur zu sehen. Und wenn man das aufklappt, dann sieht man auf jeden Fall immer noch, wo man ist. Man ist auf keinen Fall an irgendeiner Stelle verloren. Ja, und eigentlich sieht das ganz schick aus. Ne? Dann haben wir dahinter geguckt, was da unter der Haube steckt. Und ja, den Source-Code, den kann man tatsächlich lesen. Also das ist ja Markdown, ja. Eine Level-1-Überschrift ist halt ein Gartenzaun, nicht 7 Ist-Gleichs. Eine Level-2-Überschrift sind halt 2 Gartenzäune. Und eine Level-3-Überschrift, kann man jetzt erraten, es sind 3 Gartenzäune. Der Rest ist auch wunderbar lesbar alles. Ich würde sagen, das erfüllt die Anforderung extrem gut. Wer jetzt nicht mit statischen Seitengeneratoren vertraut ist, für den haben wir hier eine Folie mitgebracht zur Funktionsweise. Also im Prinzip ist das, man hat irgendwie eine Menge an Input-Dateien. Wir gehen jetzt mal vom Markdown-File-Format aus. Wir haben irgendwie Templates und vielleicht 1, 2, 3 Konfigurationsdateien. Und dann haben wir diesen statischen Seitengenerator, in den wir das alles reinstopfen. Und was daraus passiert oder was der daraus als Output gibt, sind im Prinzip statisch generierte HTML-Seiten. Ja, die kann man einem Webserver geben und dann ist gut. Und wenn ein Nutzer anfragt und eine Seite lesen will, dann gibt der Nutzer, dann gibt der Webserver halt genau diese schon vorher gefertigte HTML-Seite raus. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen ist es relativ schnell. Man muss nicht mehr in irgendwelchen Datenbanken graben und das dynamisch zusammenbauen, so eine Webseite. Es ist einfach. Die Versionierung kriegen wir über das Git, was im Hintergrund läuft. Es ist relativ sicher, weil nicht irgendwelche, weil die Software total easy peasy ist. Es ist flexibel und wir haben die Kontrolle darüber. Also wenn ich an Kontrolle denke, dann denke ich an sowas wie Confluence. Wenn man das einmal reingetan hat, ist es gut, aber man kriegt das ganz schwer wieder raus. Statische Seitengeneratoren gibt es im Prinzip jetzt wie Sand am Meer. Und man kann die im Prinzip nach seiner Lieblingsimplementierungssprache aussuchen. Also Hugo, Jekyll, Gatsby, MakeDog, Sphinx, Docusaurus, wie sie alle heißen. Ich habe keine Präferenz. Wir haben damals MakeDog genommen, weil es, ich glaube, das Einfachste von allen ist. Ich will aber nicht sagen, dass der eine besser ist als der andere. Ich finde die alle, also die Idee finde ich super. Von daher kann ich nur motivieren, sich das mal anzugucken. Wie gesagt, wir haben MakeDog genommen. Das ist relativ alt schon. Ne? Das ist irgendwie so von 2014. Das ist speziell Design für Projektdokumentation und für technische Dokumentation, wo man auch viel Code drin hat. Es ist super einfach. Man hat eine Konfigurationsdatei, da schreibt man rein, wie seine Table of Content aussieht, wie die einzelnen Markdown-Files in dieser Struktur hängen. Und dann macht man noch ein bisschen Konfiguration, welche Plugins man haben möchte, ein bisschen Theming. Eine File und der Rest sind Markdown-Files, die man irgendwie zusammenklebt. Wenn ich jetzt einfach sage und Markdown, dann habe ich noch ein Beispiel, um das zu motivieren, in einem Wiki-System Links anzulegen. Das kann beliebig kompliziert sein und man ist dann relativ schnell verloren. In Markdown sehen Links relativ einfach aus. Wenn man auf der gleichen Hierarchieebene ist und eine Seite referenzieren will, dann macht man das mit eckigen Klammern, Link-Text, runde Klammern, das Dokument, was man gerne referenzieren möchte. Wenn man das in einer anderen Hierarchieebene hat, ja, dann ist das halt wie gerade so eine Pfadangabe in der Shell. Und wenn man einen speziellen Abschnitt, egal ob das Level 1, Level 2, Level 3, Level 7 ist, haben möchte, dann macht man einfach an das Dokument hinten den Gartenzaun ran und auch nur einen Gartenzaun. Im Confluence habe ich bis heute nicht verstanden, wie ich irgendeinen Unterabschnitt verlinke. Aber vielleicht liegt das an mir. Genau, also zur Motivation, Markdown und Links, das ist erstmal super simpel und der Rest ist auch super simpel. Ich hatte jetzt schon diese Seite von NERSC gezeigt mit diesem dreispaltigen Layout, das nennt sich Material Theme. Das ist eines der beliebtesten und aktiv verwendetsten Themes für MakeDogs und tatsächlich ist das sogar ja, das, was die Leute eher sehen als dann eigentlich MakeDogs. Und das spricht die Leute an oder das spricht die Community an. Es hat ein wahnsinnig umfangreiches Plugin-System. Code-Copy kann ich gleich noch ein bisschen zeigen und hat eine super integrierte Suche. Man kann Diagramme mit Mermaid einbinden. Genau, also diese Wiederbenutzbarkeit von den generierten oder geschriebenen Markdown-Files mit den Mermaid-Diagrammen und so weiter und so fort ist gegeben auch für andere Sachen, zum Beispiel für Vortragsfolien. Okay. Achso, und dann ist eigentlich so, was passiert, was man so einen Glücksgriff nennt. Ne? Man entscheidet sich für was und dann geht man los und dann implementiert man da seine Dokumentation mit, pflegt sein altes Zeug ein und dann sieht man, aha, hier sind eigentlich so Lösungen schon für Probleme, die wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Ein paar zeige ich gleich. Zum Beispiel altern ja Cluster-Systeme auch mal raus. Ja? Also die halten üblicherweise sowas wie 6 bis 8 Jahre und dann sind die raus. Wir würden aber gerne die noch weiter an unserer Dokumentation halten. Also dann kann man nachlesen, aha, als ich Diplomarbeit geschrieben habe, da habe ich hier auf der Altix gerechnet und jetzt mache ich irgendwie meinen Postdoc und beim nächsten System, wie war denn das damals gewesen? Aber eigentlich will man dieses alte System oder diese Archivseiten nicht mehr ganz oben in der Suchhierarchie gerankt haben. Naja, da gibt es halt so ein, kann man in das Font-Matter von dem Markdown-File sowas reinschreiben wie, ja, der Boost-Parameter für die Suche ist halt super gering, ja, ein kleiner Wert. Wohingegen man zum Beispiel für das Batch-System, das heißt bei uns Slurm, einen sehr hohen Wert haben möchte für die Suche, damit diese Seite gefunden wird oder gerankt wird an erster Stelle, bevor dann irgendwelche Examples oder irgendwelche Spezialisierungen kommen, wo dieser Suchbegriff auch auftaucht. Ja. Man kann an diese Seiten hier ranschreiben, dass es outdated ist und dass irgendwie das System deprecated ist oder die Seite, aber Nutzer, die lesen ja manchmal bloß, was sie lesen wollen. Von daher hilft das an der Stelle sehr. Was dieses Material Theme auch bringt, sind diese Auszeichnungsboxen, das nennt sich Admonitions. Das sind hier so eine Warnings oder Tipps oder so eine Hints, Notizblöcke. Und die sind von der Syntax her in diesem Markdown super simpel. Ja? Also mit 3 Fragezeichen Tipp mache ich hier sowas. Und 3 Fragezeichen heißt im Prinzip, das ist per Default erstmal eingeklappt. Der Nutzer muss dann hier aktiv dahin gehen und das ausklappen. Ja, ich blähe damit also meine Nutzerdokumentation nicht unnötig auf. Ich habe aber die Chance, dem Nutzer den Hinweis zu geben. Klick mal hier drauf, siehst du mehr, brauche ich keine Fußnoten. so eine Notiz oder so ein Hinweis mit drei Ausrufezeichen ist dann quasi per Default aufgeklappt. Und ja, ihr seht, das hat dann halt eine entsprechende Überschrift und dann mit vier Spaces eingerückt kommt der Text, der in diese Box muss. Das ist super simpel. Und dafür halt entsprechend mächtig. Wir schreiben eine technische Dokumentation mit vier Code-Zeilen oder Command-Line-Zeilen. Und in Markdown macht man das ja üblicherweise mit Backticks für Inline-Listings und mit drei Backticks für Codeblöcke. Was man mit Material-Receive noch bekommt, ist, dass man da auch entsprechende Highlightings bauen kann. Ja? Also ich möchte jetzt hier zum Beispiel diese Zeile highlighten, das ist gerade die vierte Zeile, dann ist das hier die entsprechende Syntax, die ich schreiben muss. Ich kann auch angeben, ich möchte die Zeile 4 und die 7 haben, dann mache ich da 4,7 oder 4 bis 7 in einem Range. Also das ist super mächtig. Ich kann auch, wenn ich das möchte und brauche, Zeilennummern dran generieren, um dann meinen Nutzern das im Prosa nochmal zu erklären, was in Zeile 1 bis 7 passiert. Super simpel, kriegt man einfach so for free. Es gibt einen Code-Copy-Button, den habe ich jetzt hier nicht mit gescreenshottet. Da können die Nutzer quasi das ganze Ding in ihr Clipboard holen und dann in ihre Bash werfen. Es gibt Content-Tabs. Wir haben 5 Cluster. Wir schreiben eine Dokumentation für alle Cluster. Wir hätten natürlich auch eine Dokumentation pro Cluster schreiben können. Hätten wir vielleicht den 5-fachen Aufwand, auch in Erwartung und Pflege. Wenn man aber dann vom Allgemeinen zum Speziellen kommt, von den 5 Clustern, könnte ja unterschiedliche Konfigurationen sein, dann sind diese Content-Tabs relativ beliebt. Ja? Dann kann man einfach so einen Wechsel machen zwischen Barnard, Alpha Centauri und schreibt das entsprechend Spezielle in diesen Content-Tab rein. Die Syntax ist super simpel, 3 ist gleich und dann nochmal 4 Spaces zum Einrücken von diesem Content-Tab. Also einfacher kann man es nicht machen und es ist mit bloßem Auge lesbar und verständlich. Genau. Dann will ich noch ganz kurz sagen, wie wir das Ganze dann, nachdem wir jetzt unsere Teile zusammen hatten, umgesetzt haben. Wir haben uns erstmal entschieden, damit alle beitragen können. Wir gehen ins GitLab von der TU Chemnitz, weil da sind nämlich alle sächsischen Hochschulen angeschlossen per IDM. Und wir machen das Repository weltöffentlich. Das heißt, wirklich alle Nutzer, auch die kein Login an der TU Dresden oder an der TU Chemnitz haben, können da unsere Dokumentation nehmen. Und auch andere HPC-Center können nehmen und können erstmal da Copy und Paste machen und sparen sich vielleicht ein bisschen Schreibarbeit. Und auf der anderen Seite können die Nutzer, die irgendwie sagen, das ist irgendwie unverständlich, hier ist ein Typo, ich weiß das ja viel besser als ihr, ich bin Experte in der jeweiligen Anwendungssoftware, wir ja nicht. Ich kann da beitragen, ich fork das und dann stelle ich einen Merge Request. Easy peasy. Und das GitLab bietet natürlich auch gleich die Möglichkeit, dass man dort in einem Webbrowser editiert. Man muss das noch nicht mal irgendwie lokal klonen. GitLab ist da relativ ein gutes Tool und ist da sehr hilfsbereit. Wir haben einen Container aufgesetzt, das heißt, jeder, der das lokal klont und lokal baut, baut das auf die gleiche Art und Weise, sieht auch das Gleiche. Ja, also wir haben da nicht irgendwie Versionsmismatches und das sieht doch bei dir anders aus als bei mir und nee, bei mir sieht das viel schöner aus. Nee, es gibt eine Wahrheit an der Stelle und wir deployen das auch per Container. Die Regeln und Checks sind über eine CI/CD-Pipeline umgesetzt, dazu erzählt der Jan dann gleich noch ganz viel. Und wir haben uns dafür entschieden, das ist vielleicht so aus Sicherheitsgründen oder weil wir noch nicht so richtig wussten, wo es hingeht, kann man auch nochmal überlegen. Unser Git-Workflow sieht im Prinzip so aus, wir haben den Main-Branch, das ist der oberste hier, das ist der, der auch ausgeliefert wird auf der Webseite. Und dann gibt es noch ein Preview und von dem Preview branchen wir quasi alles ab, wo wir dann beitragen. Und das geht auch erstmal alles in die Preview zurück, der sammelt dann ein bisschen, nämlich bis nächsten Montag um 6, dann geht die Pipeline los und schiebt das alles in den Main zurück. Müssen wir vielleicht auch nochmal überlegen, ob das die beste Wahl ist. Bisher trägt es ganz gut. Dann haben wir nämlich von den TU-internen Netz kann man den Preview sehen und dann sieht man dort, was quasi gemerged wurde und wie das dann aussieht, falls man nochmal mit den Kollegen streitet über irgendwelche Layouting-Sachen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass wir, wie man beitragen kann und wie die Doku aufgebaut ist und funktioniert, selbst mit dokumentiert haben in der Doku. Es gibt keine extra Doku, sondern in dem Punkt Contribute to Documentation steht alles drin, was passiert und wie es passieren soll. Auch welche Worte man nicht benutzen soll, dass es eine Rechtschreibkontrolle gibt, wie die Checks aussehen und so weiter.
Genau, und dann starte ich schon. Ja, wenn man so eine Dokumentation schreibt, dann ist es natürlich auch wichtig, dass alle Leute in irgendeiner Form sich an gewisse Übereinstimmungen halten und dass man eben gemeinsam etwas schafft und gemeinsame Werte sozusagen repräsentiert. Und dafür gibt es bei uns Regeln. Also wir haben nicht einfach die Möglichkeit, eben beliebigen Text einzufügen, sondern wir achten ziemlich genau darauf, wie gewisse Schreibweisen sind und wie wir das, welche Worte wir wählen und wie der Schreibstil ist. Also zum Beispiel, dass wir die Nutzer direkt ansprechen, dass wir bestimmte Begriffe nicht verwenden, wie wir die Markdown-Dateien selber formatieren, dass sie auch bei jedem Beitragenden einigermaßen übersichtlich bleiben. Aber das geht auch weiter, zum Beispiel bis hin zu den Shell-Prompts, den wir in diesen Code-Beispielen verwenden. Also in den Code-Beispielen, und das sieht man hier auf der rechten Seite relativ schön, sieht man immer sofort, wo sich der Nutzer befindet. Befindet sich der Nutzer also auf dem eigenen System? Befindet er sich auf einem Login-Knoten auf unserem Cluster? Oder befindet er sich auf einem Rechenknoten bei unserem Cluster? Also das ist alles Teil der Regeln, die wir festgelegt haben, damit die Leute, die das lesen, es eben auch möglichst leicht verstehen. Und wir bemühen uns auch, generische Namen zu verwenden. Also wir nehmen halt nicht den User als User an sich, sondern der User heißt bei uns immer Marie. Und der ist auch zum Beispiel, wenn es darum geht, auszudrücken, in welchem Hochleistungsrechenprojekt er sich befindet, dann ist dieses Projekt immer als Number Crunch angegeben. Genau, und wichtig ist hierbei, also wenn ihr selber solche Dokumentationen schreibt, die Regeln besprechen im Team und niederschreiben. Am besten niederschreiben so, dass sie von allen sofort gelesen werden können, sodass auch die Beitragenden sofort in der Dokumentation sehen, wie die Regeln eigentlich sind, damit sie sich auch daran halten können und damit man was hat, worauf man verweisen kann. Das Schöne an solchen Regeln ist, wenn man mit solchen Regeln beginnt, kommt man natürlich relativ schnell an den Punkt, wo man überlegt, wie kann man denn dafür sorgen, dass die Leute, die beitragen wollen, diese Regeln auch wirklich umsetzen. Und dafür braucht es natürlich auch gewisse technische Hilfsmittel. Das sind also Tests, die wir gebaut haben, damit die Nutzer eben oder die Beitragenden sich an unsere Regeln halten. Der Vorteil an solchen automatisierten Tests ist, die sind in gewissem Sinne neutral. Das heißt, sie sind für alle gültig. Und deswegen können sie auch viele Diskussionen einfach vermeiden. Wo halt, wenn man solche Regeln oder solche automatisierten Checks nicht hat, wenn dann ein Beitragender sagt, ich hätte das gern so, warum geht das nicht? Dann kann man in diesem Fall eben sagen, naja, wir haben die Regeln und wir haben automatisierte Tests, die eben dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden. Ein weiterer Vorteil ist natürlich für die Leute, die jetzt prüfen, ob ein Beitrag sinnvoll ist, ob der Beitrag die gewisse Form einhält. Für den ist das relativ angenehm, weil es gibt ja diese automatisierten Tests und er kann dann einfach relativ schnell sehen, okay, hier gibt es irgendwie einen Regelverstoß, weil der Test dann eben fehlschlägt. Also die Leute, die solche Beiträge prüfen, werden dadurch auch entlastet. Solche Tests können natürlich viele Formen annehmen. Also wir können uns darüber Gedanken machen, wie sollte denn unsere Dokumentation strukturell aufgebaut sein. Also wir können zum Beispiel prüfen, hat der Beitragende, der jetzt eine neue Seite verfasst hat, hat er diese Seite überhaupt in der Navigation in irgendeiner Form eingehängt. Das ist also zum Beispiel dieser Floating Page Check, den wir machen. Es ist nämlich am Anfang vorgekommen, dass die Leute zwar eine Seite schreiben und da beschreiben, wie man ein bestimmtes Tool auf unserem Hochleistungsrechner nutzen kann, aber eben vergessen, das in die Navigation einzuhängen. Was wir auch prüfen, ist zum Beispiel, dass die Seiten in der Navigation oder der Titel, der in der Navigationsleiste auftaucht, übereinstimmt mit der ersten Überschrift, die wir auf so einer Seite haben. Das hilft einfach zu vermeiden, dass jemand einen Beitrag schreibt und in der Navigation einen Eintrag kopiert und dann die Titel nicht übereinstimmen. darüber hinaus, also nicht bloß solche Strukturtests, kann man natürlich auch inhaltliche Tests machen, also zum Beispiel die Rechtschreibung prüfen. Das klingt erstmal relativ banal, aber es lässt sich dadurch schon vieles abfangen, was sonst in der Dokumentation landen würde. Wir haben auch gewisse Worte, die wir nicht verwenden wollen, die werden, also wir nutzen im Prinzip ein Grep auf die Seiten, die jemand beiträgt, um auszuschließen, dass gewisse Begriffe auftauchen, die wir eben nicht da drin haben wollen. Wir überlegen auch, Codeblöcke zu prüfen. Was wir momentan schon haben, sind so generische Templates, wo jemand also nicht zum Beispiel bei einer Kopieroperation angibt, File A und File B, sondern eben in Klammern oder so Spitzenklammern File und File angibt. Da prüfen wir, ob es für dieses Template auch ein entsprechendes Beispiel gibt. Wir wollen aber so weit gehen, dass wir solche Codeblöcke auch überprüfen, ob die funktionieren, wenn man sie denn auf unseren Hochleistungsrechnern laufen lässt. Aber das ist momentan noch Zukunftsmusik. Und was wir natürlich machen, und das ist eigentlich naheliegend, wir versuchen sicherzustellen, dass der statische Seitengenerator eben wirklich durchläuft. Das heißt, dass der keine Fehler wirft. Wir haben eine Prüfung von der Verlinkung der Seiten, der Formatierung der Markdown-Pfeilen und so weiter. Genau. Und wie sieht das Ganze dann aus? Naja, wir haben ja eine GitLab CI. Das heißt, wir haben Pipelines und wir können bei diesen Pipelines können wir halt schauen, ja, in welcher Stage, also in welchem Abschnitt dieser Pipeline sind denn jetzt eigentlich Probleme aufgetreten. So, und dann sehen wir halt in diesem Fall relativ schnell, okay, die MD-Files, also die Markdown-Dateien, sind in irgendeiner Form nicht akzeptabel. Außerdem sehen wir hier, dass es für gewisse Codebeispiele, wo solche Spitzenklammern drin sind, dass es für die keine Beispiele gibt. Wir sagen aber, es kann sein, dass wir noch alte Dateien haben, die jemand anders geschrieben hat. Und deshalb lassen wir diese Prüfung nicht fehlschlagen. Weil wir wollen ja, dass die Leute beitragen und wir wollen sie nicht aufhalten. Genau. An der Stelle kommen wir vielleicht auch noch zu ein paar Tipps. Also manchmal ist es leichter, wenn man durch geschickte Technologiewahl dafür sorgt, dass Nutzer einfach nur eine bestimmte Sache tun können. Dadurch spart man sich nämlich Regeln aufzustellen und auch entsprechend Tests zu schreiben. Also in dem einfachsten Beispiel bei uns ist das, dass wir Diagramme mit Mermaid zeichnen lassen, anstatt zu beschreiben, wie ein Diagramm eben aussehen soll. Also wie sollen die Linien bei diesen Diagrammen aussehen, welche Dicke, welche Farben sollen da verwendet werden. Genau. Für die Motivation von Beitragenden ist es enorm wichtig, dass die Leute, die was beitragen wollen, dass man dies nicht abhält. Also die Leute sollten ihren Beitrag leisten können, also ihren Text schreiben. Und nach Möglichkeit es relativ einfach haben, dass das Ganze dann auch in der Dokumentation landet. Demzufolge ist es besser, wenn man kleine Verbesserungen bevorzugt. Also in dem Fall möchten wir vielleicht nicht, dass wenn jetzt einem Nutzer aufgefallen ist, dass auf irgendeiner Seite ein Rechtschreibfehler ist, möchten wir vielleicht nicht, dass der diesen Rechtschreibfehler korrigiert und das Ganze dann uns zur Verfügung stellt und aber feststellt, dass da die Rechtschreibprüfung trotzdem noch fehlschlägt, weil ganz einfach noch ganz viele andere Rechtschreibfehler da sind. Sondern wir möchten ja, dass dieser eine Rechtschreibfehler nach Möglichkeit korrigiert wird und das trotzdem bei uns ankommt. Deswegen schlägt bei uns die Rechtschreibprüfung nur fehl, wenn sich die Anzahl der Fehler erhöht. Genau. Wichtig ist, wir haben auch keine Software. Das heißt, bei uns sind viele dieser Tests nicht so sehr kritisch. Die Tests selber können an vielen Stellen einfach fehlschlagen, weil, wie gesagt, wir wollen ja die Nutzenden dazu ermuntern, eben beizutragen. Wenn wir alle Tests wirklich ganz hart immer fehlschlagen lassen, würde nie eine Pipeline durchlaufen, weil es immer Schwierigkeiten gibt, wirklich alles zu beachten. Und für die Leute, die eben gern lokal arbeiten, ist es natürlich auch wichtig, dass wir die Container und die Skripte zur Verfügung stellen, dass die Leute auch wirklich das Ganze lokal ausführen können, lokal testen können. Das sorgt im Zweifel sogar dafür, dass die Pipeline, die ja in GitLab liegt, beim ersten Push in das Repository sofort durchläuft, weil die Leute eben lokal schon die Tests ausgeführt haben und eventuell auftretende Probleme behoben haben. Und damit das auch möglichst flott von der Hand geht, haben wir sogar dokumentiert, wie man sich die Arbeit mit Git vereinfachen kann. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt lokal einen Commit mache, dass dann automatisch eben die ganzen Checks durchlaufen, also indem man halt so einen Git Pre-Commit-Hook eingerichtet hat. Oder wenn man einen bestimmten Test durchführen will, dass man da eben mit Git-Aliasen arbeiten kann. Ja, wir können da ziemlich erfolgreich auf dieses Projekt zurückschauen. Also wir sind wirklich an der Stelle einen deutlichen Schritt vorangekommen. Die Aktualität, Konsistenz und so weiter, die sind deutlich stärker geworden im Vergleich zu dem, was es davor gab. Wir können auch sagen, dass wir niedrigere Einstiegshürden haben. Das betrifft nicht nur den Zugang zu den Informationen an sich, sondern auch die Möglichkeiten, eben selber beizutragen. Das ist für Admins und Nutzende deutlich einfacher geworden. Und wir können dadurch, dass wir Markdown verwenden, auch über weitere Nutzung von eben diesen Informationen nachdenken. Die Dokumentation selber hat 2021 angefangen. Wir haben mittlerweile über 6.000 Commits, relativ viele Autoren gewonnen, also im Vergleich zu den wenigen HPC-Admins, die es am Anfang gab, sind wir jetzt bei 61 Autoren. Also schon guter Erfolg. Und wie ich gesagt habe, man kann natürlich darüber nachdenken, die Markdown-Dokumente mit den Informationen da drin weiter zu verwenden. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben einen KI-Service gebaut, der Nutzeranfragen beantworten soll. Und dazu nutzen wir eben die Informationen, die wir in unserer HPC-Dokumentation drin haben. Und wie das Ganze funktioniert ist, wenn der Nutzer eine Anfrage stellt, dann nehmen wir im Prinzip ähnliche Textschnipsel, die also zu der Nutzeranfrage passen, und senden die weiter mit der Nutzeranfrage an ein Sprachmodell, sodass dieses Sprachmodell mithilfe dieser Textschnipsel eine Antwort generieren kann. Genau. An dieser Stelle stellt sich natürlich immer die Frage, wie halten wir das Ganze aktuell? Naja, wir haben ja eine Pipeline in unserem Repository. Das heißt, wir können auch da diesen KI-Service in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Wie sieht das Ganze aus? Also der Nutzer fragt zum Beispiel nach, welche Sachen er beachten muss auf dem Capella-System. Und der HPC-Buddy, das ist unser KI-Service, der gibt dann eben eine Antwort. Und diese Antwort, die enthält halt verschiedene Aspekte, die aus unserer Dokumentation stammen, aber eben auch Quellen, wo der Nutzer einfach draufklicken kann und landet dann in der HPC-Dokumentation und kann sich da nach weiteren Informationen umschauen. Und kann insbesondere auch prüfen, ob das, was unser KI-Service gesagt hat, ob das stimmt. Wenn man so Software einsetzt, um Tests zu bauen, um die HTML-Seiten zu generieren, muss man natürlich darauf achten, dass auch die Software in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Und dafür gibt es eben diesen Renovate-Bot, der in regelmäßigen Abständen über die Pipelines angestoßen wird, selbstständig nach den Abhängigkeiten sucht, nach der möglicherweise veralteten Software und dann Merge-Requests erzeugt in unserem Repository, sodass wir eben auch die Software, die wir einsetzen, möglichst schnell aktualisieren können. oder auf einem aktuellen Stand halten können. Interessanterweise ist die Dokumentation von diesem Tool auch mit MKDocs gebaut. Also, funktioniert ganz gut. Genau, wir haben jetzt vor kurzem festgestellt, dass das Tool, auf dem wir aufbauen, das MKDocs, selber momentan nicht mehr weiterentwickelt wird. Das ist natürlich eine Hürde. Also da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir dann weiter damit umgehen. Es gibt eine Ankündigung zu MKDocs 2. Das soll aber nicht abwärtskompatibel sein. Also das betrifft sowohl unser Material-Theme als auch die Plugins, die wir nutzen. Und wir haben Probleme mit den Lizenzen und mit dem Modell, was da dahinter steht. Genau. Willst du da noch was sagen dazu?
Kann ich machen. Also, dass das MakeDocs quasi unmaintained ist, das hat uns auch der RenovateBot gesagt. Der zeigt nämlich auch gleich die entsprechenden Changelogs und dann hat man gar nichts mehr zu tun als Reviewer, um sich die Changelogs mal anzugucken. Und dann steht dann sowas drin und dann macht man große Augen und dann kommt man zu der Sache oder zu der Tatsache, dass irgendwie der Software-Stack irgendwie abgekündigt ist oder so oder nicht mehr unterstützt wird. Aber die Macher von Material Theme, die, ja, das ist inzwischen ein Team, was sich quasi da tatsächlich auch trägt. Und die bauen einen neuen statischen Seitengenerator. Der nennt sich Sensicle. Die sind da jetzt relativ am Anfang. Und die versprechen im Prinzip, das weiterzuführen, was sie bisher gemacht haben. Die versprechen, dass das ein Drop-In-Ersatz für MakeDocs ist. Das heißt, alles, was quasi mit MakeDocs 1.x gebaut wurde, sei jetzt mit Sensicle zu bauen. Es ist in Rust geschrieben. Ich glaube, das muss man nochmal erwähnen, weil das macht man so. Und hat aber tatsächlich auch den Charme, dass es wohl super schnell ist. Es baut nicht alle Seiten neu, wenn man nur eine ändert, sondern es baut genau nur die quasi neu, die man auch entsprechend geändert hat. Und MakeDocs hat das bisher nicht gemacht. Das heißt, man spart tatsächlich Zeit. Und es gibt eine definierte Roadmap und es ist halt ein maintaintes Projekt. Tja, das ist also das, was wir uns in nächster Zeit angucken, beziehungsweise eine Studie hat das schon gemacht. Der Merge-Request ist schon anhängig. Es sind 2-3 Zeilen. Es ist echt wahnsinnig einfach und wir sind da super dankbar, dass wir hier nicht große Handstände machen müssen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, dadurch, dass unsere Dokumentation vollständig in Markdown-Files liegt, hätten wir jederzeit einen anderen statischen Seitengenerator nehmen können. Ja. Und wenn uns Sensicle irgendwann nicht mehr gefällt, gehen wir woanders hin. Damit würde ich zur Zusammenfassung kommen. Genau. Also, für technische Dokumentation, nehmt einen statischen Seitengenerator, schreibt am besten alles in Markdown-Files, da seid ihr super flexibel für die Zukunft. Ihr könnt einen statischen Seitengenerator eurer Wahl nehmen. Wenn er euch nicht mehr gefällt, geht er zum nächsten. Vermeidet Vendor-Logins. Und wenn ihr Regeln braucht, also überlegt euch, ob ihr Regeln braucht, ich denke ja. Und setzt sie am besten in einfachen Checks um, mit einer hohen Automatisierung, wie der Jan das gezeigt hat. Was er dann auch gezeigt hat, einen Ausblick wollen wir noch geben. Wir haben relativ viel Codeblöcke und wir würden gerne, dass die automatisiert getestet werden, ob die noch so lauffähig sind auf unseren Clustern. Ja, das sind irgendwelche, lade eine Software. Ja, wer weiß denn, ob die Softwareversion, die wir dokumentiert haben, im Beispiel noch da ist. Also wir können natürlich durch alle Seiten gehen, aber das ist wahnsinnig hoher manueller Aufwand. Und auch diese Beispiele, ob das der Job, den wir im HPC spezifizieren, ob der vom Scheduler noch angenommen wird, puh, die Zeit hat doch keiner. Also muss man das irgendwie automatisieren. Kriegen wir aber, glaube ich, hin. Der Student hat da eine sehr pfiffige Idee. Genau. Und dann wäre es eigentlich so ein bisschen die Idee, dass man auch vielleicht noch seinen Cluster einmal beschreibt und dann irgendwie eine Config-Datei hat und dann werden die Werte in den verschiedenen Dokumentationsseiten, die diese Werte halt bereitstellen, automatisch eingepflegt über eine Template-Engine. Das wäre auch noch ein Punkt. Und jetzt möchte ich euch gerne noch einladen, zur Lage nach der Wissenschaften. Wer mal so ein HPC-System sehen will, wer das mal riechen möchte und mal hören möchte, der ist herzlich eingeladen am 26. Juni zur Lage nach der Wissenschaften.
Hören ist wichtig.
Ja, die sind inzwischen relativ leise, aber manchmal, also riechen ist tatsächlich auch ein Punkt. Gut, danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank an Jan und Martin.
paar Fragen können wir noch beantworten?
Oder? Ja. Ja, hier vor.
Erst nochmal da hinten.
Achso.
Hüpfen wir einfach rein. Ihr seid kurz eingegangen, ob das im Git editiert werden kann. Mit dem integrierten Editor habt ihr noch andere Editoren, mit denen ihr Erfahrung habt? Also grafische Editoren, die einem bei der Syntax ein bisschen weiterhelfen.
Also aus meiner Sicht hat jede IDE Unterstützung für Markdown. Das
ja, also auch mit den, ich sag mal, Ergänzungen, die jetzt durch das Theme zum Beispiel dazu kommen, mit was ich hier, diesen Notizblöcken, Hinweisen und den ganzen extra Kram.
Weißt du das?
Also um die Frage nochmal zu wiederholen, die Frage geht darum, die Erweiterung, die wir nutzen für für das Theme, ob wir da irgendwie Unterstützung bieten können. Wir lassen eigentlich den Beitragenden jedwede Flexibilität, also sind da frei, Editoren zu nutzen. Was wir aber gemacht haben, ist genau zu beschreiben, wie man eben solche Boxen baut und solche Sachen. Also wir haben da sowohl den Quellcode als auch eben ein Beispiel jeweils als Teil der Dokumentation drin.
Und spezielle Tooling-Unterstützung für Materials Theme in irgendeiner IDE ist mir nicht bekannt. Aber das ist halt total einfach. Und zur Not guckt man in der Doku nach.
Jetzt habt ihr ja einen statischen Seitengenerator benutzt. Wie sieht es mit so einem rechten Rollenkonzept? Habt ihr die Anforderung nicht, dass, keine Ahnung, nur die Admins bestimmte Doku-Seiten oder sowas sehen dürfen?
Das ist alles Nutzerdokumentation, was wir hier machen. Ne? Admin-Dokumentation ist es nicht. Da gibt es ein anderes Wiki. Also alles, was wir hier dokumentieren, muss halt auch in der Informationsklasse sein, dass es weltöffentlich lesbar ist.
Dazu kann ich einen Vorschlag geben. Das kann man total super über Webserver-Rechte machen.
Also da kann man das. Also das funktioniert bei uns leider nicht, weil wir ja das Repository öffentlich haben. Das heißt, wir können den Leuten ja nicht in den Zugang zu dem Repository sperren, nur damit sie bestimmte Seiten nicht sehen. Also der Plan ist wirklich, dass wir in dem Repository die gesamte Dokumentation drin haben, die dann einmal bauen und eben zur Verfügung stellen können. Das ist das Ziel. Und deswegen haben wir uns auch wirklich fokussiert auf die Nutzerdoku und alles, was interne Informationen sind, die nur Admins sehen dürfen oder nur Leute, die eben bei uns arbeiten, die stehen da nicht drin. Ich verstehe die Frage nicht, die IP-Adressen.
Ihr habt ja vorhin gezeigt, dass Informationen durchaus rausgeschnitten werden in eurem Git. Ne? Dass da Skripte, Checks laufen, die Sachen rausschneiden. Das heißt, so wichtige Informationen wie IP-Adressen, ich weiß nicht, Netzbereiche oder sowas, die schneidet ihr dann raus, weil die nicht für die Nutzer interessant sind oder da sein sollten.
Soweit ich weiß, haben wir keine IP-Adressbereiche dokumentiert. Also wir nutzen DNS-Namen, damit die Leute wissen, wie sie sich mit SSH verbinden oder sowas.
Es gibt keinen Check auf IP-Adress-Ranges, aber es gibt ein Review und kein Merge ohne ein Review. Das heißt Vier-Augen-Prinzip und dann sollte das auffallen, was nicht reingehört.
Okay, da es hier schon so recht laut ist und allem Aufbruch, wo kann man euch hier noch finden, falls noch ein paar Fragen sind, dass ihr euch direkt...
Bleibt noch ein paar Minuten hier. Gut, danke.